Johann Jakob Schütz und sein Leiden an einer erstarrten Kirche. Sein fröhliches Singen, Gott hat alles, alles recht gemacht. Man schrieb das Jahr 1669. In Frankfurt, einer der bedeutendsten Reichsstädte Deutschlands, hatte der angesehene Pastor Philipp Jakob Spener gepredigt. Mit seinen gerade 31 Jahren war er zum Senior einer ehrwürdigen Pfarrerschaft berufen worden, in der die meisten doppelt so alt waren wie er. Was Philipp Jakob Spener verkündigte, ließ die Menschen aufhorchen. Manche reagierten auch empört und ärgerlich. Offen, ohne jede Scheu, forderte Spener eine völlige Erneuerung der Kirche nach dem Wort Gottes. Formelle Mitgliedschaft nütze nichts. Eine persönliche Entscheidung für Christus sei nötig. Bewusste Christen sollten in überschaubaren Hausgruppen gemeinsam in der Bibel lesen, sich darüber austauschen und sich gegenseitig im Glauben stärken. Junge Leute, die noch kaum das Wort Gottes kennen, sollten Informationen über den Glauben bekommen. Das war ihm besonders wichtig. Nach dem Gottesdienst kamen zwei Männer auf Pastor Spener zu und sprachen ihn auf diese Hausversammlungen hin an. Es war der bekannte Jurist und Frankfurter Reichsrat Dr. Johann Jakob Schütz und sein Freund, ein Gymnasiallehrer. Sie drängten Spener, doch gleich mit solch einem ständigen Hausbibelkreis zu beginnen. Viele Christen seien im Glauben total verunsichert und voller Zweifel. Allein und auf sich gestellt, hätten sie als Gemeindeglieder keinen seelsorgerlichen Zuspruch, keine Stärkung und Ermutigung, aber auch keine Korrektur. Viele geistlich wache Christen damals sehnten sich in der erstarrten orthodoxen Kirchenform nach echter biblischer Gemeinschaft. Rechtsanwalt Dr. Johann Jakob Schütz hatte sich schon oft darüber Gedanken gemacht. Schütz war 1640 als Sohn eines einflussreichen Rechtsanwalts und Reichsrats in Frankfurt am Main geboren, hatte aber seinen Vater schon mit 14 Jahren verloren. Sein schwäbischer Urgroßvater Jakob Andreae war nicht nur Kanzler der Universität Tübingen gewesen, sondern hatte sich auch als der entscheidende Mann bei der Neuordnung der evangelischen Kirche in ganz Deutschland einen Namen gemacht. Ganz pessimistisch hatte sein bekannter Onkel, Prälat Johann Valentin Andreae, die Zukunft der Kirche beurteilt. Er litt am Übel des Auftretens der Theologen als viele kleine Päpste. Stattdessen forderte er ein echt gelebtes Christentum aller Gläubigen. Alle wahren Christen könnten sich in kleinen christlichen Bruderschaften, die Christus in Liebe nachfolgen möchten, beim Lesen der Bibel treffen. Dr. Johann Jakob Schütz war ein hervorragender Jurist. Als Rechtsanwalt wurde er mit Prozessen und Streitigkeiten überhäuft. Darunter litt er, weil sein Gewissen durch das Wort Gottes sehr empfindsam geworden war. In der städtischen Gesellschaft waren Lüge, Betrug und Beugung des Rechts erschreckend weit verbreitet. Einst hatte Schütz in seiner Doktorarbeit unter dem Thema »Der betrügerische Verwalter« geschrieben: »Nichts ist fest und beständig, als was auf Tugend und Wahrheit sich stützt.« Ihm war das Gesetz Jesu Christi und Liebe aus reinem Herzen wichtig. So schrieb er es im Vorwort einer lateinischen Rechtssammlung, die er schon während seines Studiums zusammenstellte und später als Buch herausgab. Dort heißt es kurz und bündig, wie es die Art von Schütz war: Der heilige Name der Gerechtigkeit wird durch Unerfahrenheit, Nachlässigkeit und Bosheit der Richter, Anwälte und streitenden Parteien entweiht. Alles wird durch deren frevelhafte Versuche zerrüttet. Er nannte es einen traurigen Nutzen, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren. Deshalb zog sich Schütz mehr und mehr von Prozessen zurück und beschränkte sich auf wissenschaftliche Aufgaben und Beratungen. Immer wichtiger wurde ihm die Einrichtung des Hausbibelkreises. Dort konnte man wertvolle Gespräche führen, von denen man innerlich gestärkt und aufgerichtet wurde. Zweimal in der Woche traf man sich zunächst im Amtszimmer von Philipp Jakob Spener zum Austausch über das Wort Gottes. Einflussreiche Ratsherren wie einfache Leute aus dem Volk nahmen daran teil. Selbstverständlich fanden sich auch bald Angehörige anderer Konfessionen ein, was damals noch ganz ungewohnt war. Natürlich kamen auch Frauen und angesehene Leute aus den Patrizierfamilien der Stadt. Als junger Student gehörte Joachim Neander, der bekannte Lobsänger Gottes, eine Zeit lang zu diesem Kreis. Durch diese Zusammenkünfte entstand geistlich neues Leben. Laue Christen wurden wieder brennend, Zweifelnde gewiss, Spannungen zwischen den Konfessionen wurden abgebaut. Spener schrieb später, dass er von diesem lieben Freund Johann Jakob Schütz mehr in seinem Christentum gelernt habe, als vielleicht jemand von ihm. Im Jahr 1675 brachte Philipp Jakob Spener seine vielbeachtete Reformschrift Pia Desideria, also Vorschläge zur Besserung kirchlicher Missstände, heraus. Im gleichen Jahr veröffentlichte Schütz anonym in seinem kleinen christlichen Gedenkbüchlein zur Beförderung eines anfangenden neuen Lebens neben anderen Dichtungen und Besinnungen sein großartiges Lied. Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, dem Vater aller Güte, dem Gott, der alle Wunder tut, dem Gott, der mein Gemüte mit seinem reichen Trost erfüllt, dem Gott, der allen Jammer stillt, gebt unserem Gott die Ehre. Ich rief zum Herrn in meiner Not, ach Gott, vernimm mein Schreien, da half mein Helfer mir vom Tod und ließ mir Trost gedeihen. Drum Dank, ach Gott, drum dank ich dir, ach danke, danket Gott mit mir, gebt unserem Gott die Ehre. Großen Ärger löste Schütz mit dieser Schrift aus, weil er darin nach seiner Art ganz ehrlich und offen schrieb: Unter denen, die sich Geistliche nennen ließen, sind in allen Konfessionen viele nichts anderes als Mietlinge und Schulzänker, die da süchtig sind in Fragen und Wortkriegen und ein Gewerbe aus der Frömmigkeit machen. Jetzt bliesen die Theologen zur Hatz auf Johann Jakob Schütz. Man könnte fragen, warum Schütz die wahren Missstände öffentlich anprangerte? Wahrscheinlich war er damals schon sehr verwundet durch Angriffe gehässiger Theologen. Man nahm ihm übel, dass er sich mit Christen in Frankfurt traf, die noch viel kirchenkritischer als er eingestellt waren. Und weil man ihm selbst konkret nichts Verwerfliches nachsagen konnte, prangerte man eben jene an, mit denen er zusammenkam. Jahrhundertelang sahen es fanatische Kirchenfunktionäre als schlimmste Sünde eines biblisch gesinnten Christen an, aus der Kirche auszutreten und sich einer freikirchlichen Gruppe anzuschließen. Separatismus und Ketzerei waren die Schlagworte, mit denen man würdige Menschen kurzerhand zur Unperson erklären konnte, meist weit über ihren Tod hinaus. So geschah es auch mit Johann Jakob Schütz. Und das, obwohl er sich nie förmlich von seiner lutherischen Kirche lossagte, sondern bis zu seinem Tod ihr Mitglied blieb. Irgendeine verdammungswürdige Ketzerei muss ihm doch nachzuweisen sein, meinten seine hartnäckigen Verfolger. War es nicht verdächtig, dass er sich so stark für die Heiligung des praktischen Lebens einsetzte? Wollte er vielleicht damit die alleinige Erlösung durch Jesus Christus entwerten? Manche Theologen glaubten gar allen Ernstes, Schütz ein absichtliches Bestreiten der Gottheit Christi in der 8. Strophe seines Liedes nachweisen zu können. Ihr, die ihr Christi Namen nennt, gebt unserem Gott die Ehre. Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt, gebt unserem Gott die Ehre. Die falschen Götzen macht zu Spott. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Gebt unserem Gott die Ehre. Schon bald drohte ein neuer Konflikt. Schütz wollte im Gottesdienst nicht auf theatralische Weise beim Abendmahl Brot und Kelch empfangen. Ein pflichteifriger Küster wies den erfahrenen Juristen Schütz zurecht mit dem Verweis auf die gebräuchliche Ordnung. Wen wundert es, wenn Schütz von da an nicht mehr zum Abendmahl ging? Das Fernbleiben aber wurde ihm erst recht verübelt. Mehrmals bat Schütz um eine Hausabendmahlsfeier. Das aber lehnten die Frankfurter Pfarrer strikt ab. Ohne Zweifel fühlte sich Johann Jakob Schütz in seiner Kirche nicht mehr wohl. Statt der erstarrten orthodoxen Kirche mit ihren streitsüchtigen Theologen hoffte er auf eine wahrhaft urchristliche Gemeinschaft nach dem Wort Gottes. Im ehrwürdigen Saalhof am Main wohnte zu dieser Zeit eine gläubige Hofdame namens Johanna Eleonora von Merlau, die neben einem Bibelkreis auch einen Gesprächskreis nach dem sonntäglichen Gottesdienst um sich sammelte. In diesem Kreis wurden neben der Bibel auch Schriften der englischen Puritaner gelesen. Außerdem beschäftigte man sich mit dem Weltende und der Wiederkunft Jesu. Auch ein Jugendkreis traf sich dort. Der spätere Ehemann von Frau von Merlau, Johann Wilhelm Petersen, der auch am Bibelgesprächskreis teilnahm, hatte immerhin so viel Nähe zur Kirche, dass es noch zum Superintendent in Eutin und Lüneburg reichte, bis man ihn auch dort vom Amt entfernte. Die Kritiker dieses Bibelkreises nahmen vor allem Anstoß daran, dass im Saalhof 1677 mehrmals William Penn sprach und nach Quäkersitte am nächsten Morgen ein stilles Treffen hielt. Penn war Sohn eines angesehenen englischen Admirals mit großem Einfluss am Londoner Hof. Wegen seines Übertritts zu den Quäkern wurde er in England verfolgt und von der Universität in Oxford ausgeschlossen. Was der 33-jährige William Penn als Quäker lehrte, entsprach nicht der Auffassung von Schütz. Was den Juristen Schütz aber faszinierte, waren dessen Ausführungen über größtmögliche Gewissensfreiheit und religiöse Toleranz ohne Staatskirche, die schließlich mit den unveräußerlichen Menschenrechten in den Vereinigten Staaten zur amerikanischen Verfassung und zum modernen bürgerlichen Demokratieverständnis führen sollten. Hier war die Gerechtigkeit, nach der er dürstete und die im Prozesswesen in Deutschland so schrecklich mit Füßen getreten wurde. Der ganz praktisch denkende William Penn lud alle, die wollten, nach Amerika zur Gründung einer christlichen Freistadt ein, um den unausweichlichen Verfolgungen und Martyrien aus Glaubensgründen zu entfliehen. Während Schütz schon die neuzeitliche Luft der Freiheit und Gerechtigkeit spürte, war die Verwaltung der Reichsstadt Frankfurt noch völlig im Obrigkeitsdenken von Kirche und Staat verhaftet. So plante bald nach diesen Treffen der Magistrat in Frankfurt tatsächlich, die Rädelsführer der Versammlung vom Saalhof auszuweisen. Gegen Schütz wagte man aus einem simplen Grund nicht vorzugehen. Mit Blick auf die städtischen Steuereinkünfte war man bemüht, eine Übersiedlung dieses hochvermögenden Steuerzahlers nach Amerika möglichst zu verhindern. Die Pläne einer Auswanderung nach Amerika wurden in der Gruppe immer konkreter besprochen. Als Zufluchtsort für alle im Glauben Verfolgten hatte William Penn in Amerika das riesige Gebiet des heutigen US-Staates Pennsylvania als Ausgleich für Zahlungen erworben, die der englische König seinem Vater schuldete. 1682 segelte William Penn dann mit 100 Kolonisten nach Amerika und gründete Philadelphia, die Stadt brüderlicher Liebe. Allein ihrem Gewissen wollten diese ehrlichen und anständigen Siedler folgen und friedlich und fair mit den Indianern zusammenleben. Mehrere Abkommen zwischen Indianern und Siedlern wurden gewissenhaft eingehalten und brachten bleibenden Frieden in die Wildnis. Eine Frankfurter Kompanie hatte dort bald Germantown gegründet, das heute zur Großstadt Philadelphia gehört. Philipp Jakob Spener aber riet den Frankfurter Gläubigen: »Meine Gedanken sind, alle Zeit zu bleiben, wo uns der Herr hinsetzt und wie lange er uns daselbst lässt.« So hielt es auch Johann Jakob Schütz und blieb in Frankfurt. Erst im Alter von 40 Jahren heiratete er die sehr reiche Elisabeth Katharine, geborene Bartels, die ihn in seiner scharfen Kritik an den Schäden der Volkskirche voll unterstützte. Seine Gegner sagten von ihr, sie sei weit halsstarriger gewesen als ihr Mann. Das hatte einen besonderen Grund. Mehrere aus ihrer Familie waren als Märtyrer um ihres unbeugsamen Bekenntnisses zum Evangelium willen hingerichtet worden. Das hatte diese Frau unbeugsam gemacht. Im einzigen heute von Schütz erhaltenen Brief lesen wir: Die werden nicht zuschanden, welche bei dem Wort der Wahrheit bleiben. Gott sei Dank, dass er den Unmündigen offenbart, was er den klugen Schriftgelehrten dieser Welt verborgen hat. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Kurz vor seinem Tod verfolgte Schütz noch voll freudiger Hoffnung das mutige Auftreten eines Christuszeugen in Leipzig. Es war der junge Magister August Hermann Franke, eben 26 Jahre alt. Schütz hat nur ahnen und nicht mehr erleben können, welch neues geistliches Leben mit August Hermann Franke und seinen Freunden einmal aufbrechen würde. Knapp 50 Jahre später dichtete Johann Ludwig Konrad Allendorf das Lied »Dein Wort, o Herr, bringt uns zusammen«, wo es klar und eindeutig von der wahren Gemeinschaft unter Christus heißt. Nur Menschen, die von Gott geboren, die unter einem Haupte stehen, die hat der Herr sich auserkoren, die lässt er Wunderliebe sehen. Gemeinschaft mit dem Vater haben und mit dem Sohn im Heiligen Geist, das ist's, was ihre Seele speist. Nur das kann sie vollkommen laben. Der Glaubensgrund, auf dem wir stehen, ist Christus und sein teures Blut. Das einzige Ziel, darauf wir sehen, ist Christus, unser höchstes Gut. Sein Wort, die Regel, die wir kennen, nicht dieser oder jener Ort. Das ist's, was wir mit einem Wort die heilige Gemeinde nennen. Der Menschen Werk, Joch, Zwangeswalten, Meinung und Formelwiderstreit, man kann sie nicht für Seligkeit, nicht für des Herrn Gemeinschaft halten. Als Schütz 1690 auf dem Sterbebett lag, suchte ihn der Frankfurter Senior des Pfarrkollegiums, der Philipp Jakob Spener, in diesem Amt gefolgt war, völlig unerwartet auf. Ob er jetzt ein Hausabendmahl wolle, das ihm vorher immer verweigert worden war? Der entkräftete Schütz war etwas überrumpelt und meinte, dazu sei er im Augenblick nach all den Vorgängen nicht richtig disponiert. Der Pastor fragte weiter, wie er zum Augsburger Bekenntnis stehe. Der sterbende Schütz meinte, dazu hätte er diese Schrift nicht bedächtig genug gelesen. Er halte sich an die Bibel. Das war die letzte Begegnung mit den überaus pflichteifrigen Vertretern einer orthodoxen Amtskirche, die sicher immer korrekt und paragraphentreu nach verstaubten Erlassen und verklausulierten Gesetzestexten handelte. Es sollte der damaligen Kirchenbehörde von Frankfurt auch vorbehalten bleiben, an der Verketzerung und Schmähung von Johann Jakob Schütz als Separatist auch noch über seinen Tod hinaus unversöhnlich festzuhalten. Manchen Hund hat man würdiger und ehrenvoller bestattet als diesen feinsinnigen und edlen Rechtsgelehrten und Reichsrat der Stadt Frankfurt. Ausdrücklich auf Anordnung der Kirchenleitung musste der Leichnam des 50-jährigen Dr. Johann Jakob Schütz ohne Zeremonie und ohne jeden geistlichen Zuspruch für die Trauernden bei Nacht ins Grab gelegt werden. Es wird berichtet, nur einige Verwandte und etliche Bekannte, welche sich seiner Schmach nicht geschämt haben, folgten der Leiche in der Dunkelheit auf den Peterskirchhof. In diesem Grab lag schon sein 4-jähriges Töchterlein Katharina, das 3 Jahre früher gestorben war. An ihrem Todestag schrieb Schütz: Das liebreiche Kind entschlief unter dem Gebet ihres Vaters. Der Herr, unser Vater, tröste ihre Seele an seinem Ort. Sein Name sei hochgelobt über alles. 4 Töchter im Alter von 9, 5, 3 und 1 Jahr überlebten den Vater. Die letzten Worte von Schütz bei seinem Sterben sind Psalm 119, 52 entnommen. Herr, wenn ich gedenke, wie du von Ewigkeit her die Welt gerichtet hast, so werde ich getröstet. In Gott, der allen Jammer stillt, fand dieser von angemaßter Macht und Arroganz geschmähte Jesusjünger seinen Frieden. Darum konnte er auch auf alle kirchlichen Zeremonien verzichten. Das wollte er sein Leben lang mit seinem einmaligen Loblied besingen. Gott hat alles, wirklich alles recht gemacht. Darum hat Schütz auch diesem Gott allein die Ehre gegeben. Trotz viel Unrecht und Not, ausgerechnet von Seiten seiner eigenen Kirche, hat Johann Jakob Schütz erfahren, wie Gott ihn durch die Wüste dieser armen Welt führt. Ohne Kreuz keine Krone. Vielleicht hat dieses Wort Schütz einst bei seiner Begegnung mit dem verachteten Admiralsohn William Penn am meisten fasziniert, dessen Lebensmotto war »No cross, no crown«. Sein herrliches Loblied war einst durch einen Vers aus dem Lied Moses angeregt worden, das am Ende der beschwerlichen Wüstenreise Israels stand. »Ich will den Namen des Herrn preisen, gebt unserem Gott allein die Ehre«. So dichtete auch Schütz. Der Herr ist noch und nimmer nicht von seinem Volk geschieden. Er bleibet ihre Zuversicht, ihr Segen, Heil und Frieden. Mit Mutterhänden leitet er die Seinen stetig hin und her. Gebt unserem Gott die Ehre. Ich will dich all mein Leben lang, o Gott, von nun an ehren. Man soll Gott deinen Lobgesang an allen Orten hören. Mein ganzes Herz ermuntre sich, mein Geist und Leib erfreue dich, gebt unserem Gott die Ehre. So kommet vor sein Angesicht mit jauchzendvollem Springen, bezahlet die gelobte Pflicht und lasst uns fröhlich singen, Gott hat es alles wohlbedacht und alles, alles recht gemacht, gebt unserem Gott die Ehre.